Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, diesmal live aus Northeim und ich bin bei Ihnen zu Gast. Mögen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, mein Name ist Roy Kühn, ich bin 52 Jahre alt, komme ursprünglich nicht aus Northeim, bin hier später zugezogen, bin seit 20 Jahren als Therapeut in Northeim tätig und seit 7 Jahren in der Bundespolitik verantwortlich für den Bereich Gesundheit, mache dort primär Pflege, Heilmittel und auch Hilfsmittel. Ja, und jetzt haben wir über den Interview und ich bin mal gespannt, worauf das hier hinausläuft.
Genau. Wann genau sind Sie denn dann nach Northeim gezogen?
Ich bin 1999 nach Northeim gezogen. Ich habe in Halle-Saale studiert, dort auch promoviert und dann habe ich mich hier in Northeim selbstständig gemacht als Therapeut.
Okay, und dann promoviert in welchem Fach?
Im Bereich Rehabilitationspädagogik. Da ging es um das Thema Heben und Tragen von Menschen mit Behinderung und wie kann man Möglichkeiten von Menschen mit Behinderung, die ja meistens dann manchmal sehr unkomfortabel, manchmal auch sehr anstrengend gehoben, getragen, geliftet werden, wie kann man das besser machen? Wie kann man denjenigen, die dort gehoben und getragen werden, die Möglichkeit gestalten, mitzuhelfen? Also sprich demjenigen, der da hebt und tragt. Und wie kann man möglichst der Fachkraft, den Menschen mit Beeinträchtigung hebt oder trägt, das möglichst biomechanisch leicht machen, sodass er sich nicht den Rücken verdreht, nicht einen Bandscheibenvorfall oder den berühmten Hexenschuss kriegt, nachdem er zu schwer gehoben und getragen hat. Und daraus habe ich ein Lehrprogramm entwickelt, was dann im Grunde auch unterrichtet wird und wo dann Menschen lernen, wie man einen anderen Menschen möglichst rückenschonend hebt und tragt und die Restmöglichkeiten dieses Menschen aber mitnutzt, also aktives Mitgestalten eines Hebevorganges.
Ja, das klingt durchaus sinnvoll. Ich meine, das ist ja dann gewinnbringend für alle Seiten.
Für beide Seiten. Der eine darf mitgestalten, fühlt sich nicht als nasser Sack, der dann nur hin und her geschleppt wird und der andere schont seinen Rücken.
Cool. Und ab wann waren Sie dann in der CDU aktiv und wie kam der Schritt? Also wann hieß es, jetzt habe ich Lust, Politik zu machen? Und
also der Schritt war eigentlich ein mehr oder weniger sehr, sehr langer Reifungsprozess, weil wenn man so erstmal gar nichts mit Politik zu tun hat, außer dass man sich mit Gesetzen rumschlägt, warum manche Menschen Hilfsmittel bekommen, Heilmittel bekommen, wie die Probleme sind bei den Krankenkassen, was Zulassung angeht, was Therapie angeht, wie das Verhältnis zwischen Arzt und Pflege, Arzt und Therapeut, Krankenhaus, Krankenhaus und Arzt oder Krankenkasse, denn zum Schluss muss es ja auch bezahlt werden, aber ich sage auch hier gleich zum Schluss, bezahlt ja nicht die Krankenkasse, sondern die Menschen durch ihre Beiträge. Also das darf man immer nie vergessen, dass das Geld nicht von der Krankenkasse kommt, sondern von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, dann kommt man irgendwann um das Politikgeschehen in Deutschland nicht drum herum. Und jetzt bin ich nicht der Typ, der gesagt hat, ich will Bundespolitiker werden. Das war alles ganz, ganz weit entfernt. Also für mich überhaupt eigentlich nicht fassbar, sondern ich wollte mich dann auch mit lokalen Themen beschäftigen. Und soweit ich weiß, sind Sie oder waren Sie Northeimerin. Wenn Sie hier in Northeim probieren, mal mit dem Rollstuhl von A nach B zu fahren, dann kann das durchaus eine sehr holprige Angelegenheit werden, bis dahin, dass sie in manche Geschäfte gar nicht reinkommen oder teilweise auch verwundert von Menschen angeguckt werden, wenn man mit seinem Rollstuhl da einfach mal durch will. Ja. Und ich bin froh, dass wir zunehmend mehr das Thema Begehbarkeit auch durch Menschen mit Behinderung. Und jetzt haben wir nicht nur den klassischen Rollstuhl vor der Nase, sondern schlichtweg sind eine junge Frau, wenn sie irgendwann mal einen Kinderwagen vor sich her schieben werden, was ich für sie hoffe, dann kann es ja passieren, dass sie in manche Läden mit ihrem Kinderwagen gar nicht reinkommen, weil das sind 3-4 Stufen oder die Tür ist so eng oder so schmal, dass sie ihr Kind schlichtweg draußen dann parken müssen und das würden sie vielleicht als Mutter auch nicht wollen.
Nee.
Oder sind in manchen Geschäften und kommen mit dem Kinderwagen da gar nicht durch. Also Mensch mit Behinderung heißt nicht nur in dem Falle eingeschränkt durch Rollstuhl oder auch temporär, also sprich zeitweilig, wenn sie eine Kreuzbandoperation haben, sind Sportlerin und sie spielen Volleyball und sie verdrehen sich das Knie, dann kriegen sie meinetwegen für 6 Wochen 2 Unterarm-Gehstützen und mit denen müssen sie dann irgendwo reingehen. Und dann werden sie erstmal feststellen, wie eingeschränkt viele Einrichtungen sind. Und das nicht nur private Läden, sondern auch öffentliche Läden teilweise, öffentliche Einrichtungen.
Genau. Wie geht man denn dann vor, wenn man jetzt feststellt, zum Beispiel hier im City Center ist irgendwas zu eng? Wie ist dann der Weg, auf dem man was verändern kann?
Also am besten ist immer, man redet sehr offen und sehr direkt mit den Verantwortlichen. Das sind im City Center oder meist die Ladenbetreiber, ob das jetzt das City Center im Großen ist oder der Bäcker um die Ecke, indem man versucht, bei den Menschen erstmal die Sensibilität für das Thema zu wecken. Das ist meistens gar nicht so schwer, weil irgendwie hat jeder in seiner Verwandtschaft, Bekanntschaft und Freundeskreis Menschen, die entweder temporär oder für immer behindert sind. Also da kommt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also eigentlich positiv. Das größere Problem ist dann die bauliche Substanz, wenn man dann hier gerade in einer ländlichen Region, wir sind in Nordrhein-Ländler-Region, oder nehmen wir den Harz, aber da brauchen sie gar nicht Harz, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, mit wunderschönen Fachwerkhäusern, aber schrecklich zu begehen, wenn man sagt, was machen wir denn jetzt hier wirklich tatsächlich an dem Haus? Bauen wir eine Rampe ran? Jetzt haben wir aber in Northeim Gassen, Straßen, Plätze, wo man eine Rampe gar nicht so einfach anbaut. so eine Rampe geht nämlich ziemlich weit raus. Die ist dann teilweise 1,80 Meter lang auf einmal bei einem Gefälle. So, deshalb muss man sich überlegen, wie man seitlich das geht. Und dann, also sprich die bauliche Substanz, wie wird die verändert? Da finden sich aber eigentlich meistens Lösungen, wenn man will. Mhm. Dann kommt noch die rechtliche Seite dazu. Darf an einem denkmalgeschützten Haus einfach so eine Rollstuhlrampe gehen? Verändert diese nicht den Charakter, das Erscheinungsbild des Hauses? Und zum Schluss natürlich immer die Frage, wer bezahlt diese Rampe überhaupt? Mhm. Muss die derjenige selber bezahlen? Und diese Fragen müssen mit den Menschen dann geklärt werden und dann muss man da individuelle Lösungen suchen. Und darauf läuft es meistens hinaus.
Okay. Und dann sind Sie ja in die Bundespolitik gegangen und hat man dort dann auch direkt für ganz Deutschland quasi Entscheidungsgewalt? Also kann man dann da auch sagen, okay, wir setzen uns jetzt aktiv für mehr Zugänglichkeit oder sowas eben ein? Oder funktioniert das dann doch eher auf der lokalen Ebene?
Nein, also das ist das Schöne als Bundespolitiker. Sie entscheiden Gesetze, die dann bundesweit Wirkung haben, Wirkung erzielen. Und dann ist natürlich eine Frage, wie bringe ich meine Gedanken in Gesetzesform ein? Also genau. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich habe jetzt hier mal eine Idee, sondern daraus muss logischerweise eine Verordnung oder ein Gesetz abgeleitet werden. Und dazu muss man dann logischerweise seine Kollegen und Kolleginnen im Deutschen Bundestag überzeugen und dann wird das in eine Verordnung oder in Gesetzesform gepresst.
Wie genau sieht da der Weg aus? Also man hat die Idee, man merkt, hier ist irgendein Missstand, ich will was verändern. Wie macht man das?
Also schlichtweg spricht man das Problem erstmal ziemlich offen an. Also sagt, das und das ist mir aufgefallen. In der Praxis, ich habe so und so viele Menschen, die beschweren sich darüber. In meinem Kreis gibt es sogar eine Bürgerbewegung dagegen oder auch meinetwegen dafür. Ich habe mich mit anderen Bundestagskollegen unterhalten, war vor Ort oder bin durch Deutschland gereist. Als Bundespolitiker fährt man sehr viel oder ist sehr viel in Deutschland unterwegs und habe das Problem dort auch festgestellt. Sprich, es ist ein Problem, was generell an mehreren Plätzen oder an mehreren Orten es betrifft, unabhängig von der sozialen Schicht, viele Menschen. Dann wird meistens mit den Kollegen darüber diskutiert. Das Ministerium kann dann eine Anhörung machen. Man lädt Fachexperten ein und die sagen, jawohl, stimmt, da gibt es Probleme. Man lädt auch meinetwegen dann Bürgerinitiativen mal nach Berlin ein. Und die erzählen das dann uns als Politiker, sagen, jawohl, der Kühne, der hat recht mit seinem Problem, was er da beschildert. Das ist sogar noch schlimmer oder an der einen Stelle ist es ein bisschen so und an der anderen Stelle ein bisschen so. Also das Problem ist nicht nur 2.0, sondern könnte auch 2.1 oder 1.9 sein. Aber irgendwie tangiert es dann. So, und dann gibt es logischerweise auch dann einen Vorschlag. Dann sagen die, ja, Kühne, was hast du denn für eine Idee? Oder man fragt gleich die Menschen, die da sind, was habt ihr denn für eine Idee? Und dann wird ein Entwurf gemacht eines sogenannten Gesetzes. Dieser Gesetzesentwurf wird dann diskutiert. Da wird über das Bundesministerium dann auch diskutiert. Dann wird meistens wieder eine sogenannte Fachanhörung gemacht. Dann kommen dann Experten und die sagen, ja, das Gesetz ist gut. Hier trifft es aber, tangiert es den und den noch mit. Da müssen wir aufpassen. Und dann gibt es dazu 2-3 Lesungen. Das heißt, wir diskutieren das im Deutschen Bundestag mit allen Parteien. Die Kollegen von den Grünen sagen, und wir sagen, ja, aber ein bisschen in die Richtung und so einigt man sich das. Ist ein bisschen dann zum Schluss wie in der Familie, wenn man sagt, man will in Urlaub fahren und zum Schluss suchen wir einen Kompromiss, der aber das Problem zum Schluss lösen sollte. Und das ist die Intention.
Und wie sieht das im Bundestag mit den Kollegen aus? Also ist das häufiger, dass man als Konservativer mit den Grünen aneinander gerät oder gibt es da doch mehr Schnittmengen, als man vermuten würde? Jetzt, weil es beispielhaft genannt worden ist.
Ja, die Anzahl der Schnittmengen sind häufig natürlich abhängig von dem Thema. Aber im Bereich der Gesundheitspolitik kann ich Ihnen sagen, dass da viele Kolleginnen und Kollegen dort dieselbe Richtung haben, weil Gesundheitspolitik ist schwer in der Farbe zu diskutieren, sondern ist sehr zielorientiert. Da geht es um Verkürzung von Wartezeiten, da geht es um effektive Hilfsmittel, da geht es um Transparenz im Gesundheitssystem und Kosten natürlich und da ziehen wir in der Regel eigentlich alle am selben Strang.
Also auch echt alle Fraktionen?
Ja, also es wird hart diskutiert und ist auch nicht immer, dass wir uns alle einig sind, aber die Intention, was für die Menschen in Deutschland besser zu machen, die ist eigentlich vorhanden.
Kann man dann sagen, dass Gesundheitspolitik auf bundespolitischer Ebene dann schon fast ein dankbares Thema ist? Weil ich meine, Gesundheit geht uns alle an.
Also es ist eher ein undankbares Thema, weil sie immer Geld ausgeben, was nicht vorhanden ist. Und wir haben auch keine Mittel, sondern wir geben Geld aus, was der Beitragszahler vorher zahlt, aber nicht der Steuerzahler. Das ist ja unterschiedlich. Wir haben ja einen Beitrag durch die Menschen, den bezahlen sie ja, jeder mit seinem Gehalt, einen ganz schönen Prozentsatz. Und der wird verwertet für Gesundheitsmaßnahmen. Also es ist nicht zu wechseln mit dem Steuertopf, den wir üblicherweise auch zu haben, wo wir alle unsere Steuern zahlen. Deshalb ist der deutlich kleiner. So, und dann gibt es natürlich Branchen, die brauchen viel Geld. Das sind zum Beispiel Krankenhäuser, die top modern und wenn es geht, an jeder Ecke und überall. Und dann gibt es niedergelassene Kollegen aus der Ärzteschaft, die Röntgen. Wir haben Wartezeiten, die sind lang. Wir haben die Pflege, die ja momentan auch, finde ich, sehr richtig diskutiert wird, weil da viele Menschen diesen Beruf verlassen haben, weil er sehr unattraktiv geworden ist. Und daher ist es eigentlich eher immer eine leidige Diskussion, weil man gibt Geld aus und man stellt fest, dass das oftmals auch auch interessensgesteuert ist. Dass die eine Lobbygruppe meint, sie bekommt zu wenig, die anderen bekommen ungerechterweise zu viel. Deshalb ist das eigentlich eher eine Anstrengungsdiskussion, weil A, zu wenig Geld, B, und da haben Sie ja völlig recht, ist ein Thema, was alle angeht und wo ja auch alle irgendwie so ein bisschen mitdiskutieren können, spätestens mit dem Satz, ja, ich war neulich ja auch einmal beim Arzt und ich habe folgende Erfahrung. So, und dann ist man immer schon in der Ecke.
Ja, und Thema Gesundheit und so weiter, da kommt ja auch immer wieder die Diskussion auf Cannabis-Legalisierung. Mhm. Wie stehen Sie denn persönlich dazu? Halten Sie das für sinnvoll oder für gefährlich? Wie sollte man da vorgehen?
Also ich bin persönlich gegen die Legalisierung von Cannabis, einfach aus der Begründung, dass oftmals diese Art von weicher Droge tatsächlich in Form von Party und sowas als benutzt wird. Wir sehen, dass andere Länder es durchaus vormachen. Wir sehen aber auch, dass genau die Länder, die es legalisiert haben, inzwischen auch wieder gucken, wie sie es anders doch regulieren können, weil tatsächlich der Gebrauch gestiegen ist und man, klar kann man ein Produkt unter Kontrolle halten, aber manche Produkte kann man einfach nicht unter Kontrolle halten. Und wenn ich mit jungen Leuten rede, was auch Freunde meines Sohnes, selbst mein Sohn, die sagen auch manchmal, ja, weißt du, Papa, ich weiß nicht, ob mein Kumpel Thorsten das so reguliert einnehmen würde, wie ihr euch das vorstellt, sondern der wird das grenzenlos ausnutzen dann. So, und dann ist der Druck natürlich groß, und das wissen wir auch, dass dann vielleicht der nächste Schritt zu einer etwas härteren Droge genommen wird, und dann haben wir nach meiner Meinung dort, dass die Sache nicht mehr im Griff, und von der Seite her würde ich eher davon abraten.
Okay, und es gibt ja THC und TBC. TBC wird ja jetzt auch immer gebräuchlicher, sag ich mal. Wie krass sind da die Unterscheidungen? Und also ich meine, das ist ja legal, ne? Also die ganzen Produkte, die irgendwie jetzt mit Hanf oder sowas versetzt sind, ist das dann auch schon gefährlich? Oder?
Das ist ja eine Frage, wie immer, der Konzentration. Das ist ja ein alter Spruch, die Dosis macht das Gift. Und von der Seite sollten wir da als Staat genau darauf achten, dass wir die Gesundheitswirkung natürlich im Griff haben und dass wir die entsprechenden Maßnahmen, wenn wir zum Beispiel, jetzt dürfen wir aber nicht verwechseln, dass Hanf nicht gleich Hanf ist. Das wird oftmals verwechselt, denn wir haben viele Hanfprodukte, zum Beispiel beim Tee auch drin, Hanftee. Da kommt ja niemand auf die Idee zu sagen, das sitzt jetzt im Grunde genommen, ist das der Hanf? Nein, das ist nicht der Hanf, sondern es geht da um Produkte, um Dolden, um Blüten und um Extrakte. Und man gewinnt aus einer Pflanze weitaus mehr als nur dann im Grunde genommen die Orbitate. Und da sollten wir schon ein Auge drauf haben, aber es ist, finde ich, auch momentan sehr Mode geworden, mit Hanfprodukten durch die Gegend zu gehen. Das sehen Sie an der Explosion der Produkte, Hanftee, Hanfwasser, und ich hatte neulich auch irgendwo, ich glaube, Bier davon gesehen, so in Form halt dann von Draftbeers. Gut, das ist eine Frage, das ist, glaube ich, auch ein Teil der Marketingstrategie, die um dieses Produkt gemacht wird.
Jetzt kennen Sie sich ja so ein bisschen mit Gesundheit aus, wie wir schon gehört haben. Es gibt ja gerade noch diesen Trend mit Protein, dass jetzt überall auf den Pudding, auf den Milchshake, worauf auch immer Protein geschrieben wird. Ist das sinnvoll oder kann man da auch die Hände von lassen?
Also nochmal, die Antwort ist ja schlichtweg bei diesem Sack, was will man erreichen? Kuh war das? Wem nützt es? Was soll das? Was bringt es? Und wenn es darum geht, ein Produkt stylischer an den Mann oder an die Frau zu bringen, dann ist es der erste Punkt, den die Werbeindustrie für sich schon mal entdeckt hat. Also machen wir da mal einen Punkt auf der Haben-Seite. Das Produkt mögen die Leute kaufen es. Also der es verkauft, hat einen mehr Gewinn dadurch erzielt. Ob das den Menschen was bringt, weil Proteine sind Eiweiße. Wenn man die nicht benutzt, wandeln sie sich in Fette um. Also das muss man sehr genau überlegen, ob man in diesem Falle sagt, ich nehme das Protein, weil es dazu schmeckt. Proteine an sich schmecken nicht. Ich kann ihnen das Zeug ja geben. Das schmeckt ja an sich nach nichts. Es dient nachher irgendwo zur Unterstützung. Aber im Grunde muss das jeder für sich alleine entscheiden. Wenn er es nicht braucht, im Sinne von Kalorien, im Sinne von Energieproduktion, dann nachher logischerweise dann Eiweißprodukte, die dann im Muskelaufbau ja wieder einen Sinn machen. Aber wenn man vorher nicht den Verbrauch angeregt hat, dann nützt die Zufuhr von Eiweißpräparaten im Sinne von Proteinen auch nichts.
Das heißt, für Sportler ist es dann in dem Fall sinnvoll, aber nicht, wenn man den ganzen Tag auf der Couch sitzt.
Simpel zusammengefasst, ja. Und selbst beim Sportler würde ich schon wieder verifizieren, denn manch Sportler braucht nicht die Proteine, um Muskelaufbau zu machen, denn wenn sie Schnellkraftsportler sind in ganz bestimmten Bereichen, dann brauchen sie nicht viel Masse, sondern brauchen sie gute, ausdauernde Muskel, wo man schon wieder sagen kann, dass zu viel Muskelmasse eher hinderlich wirkt.
Ja, gut, da kenne ich mich gar nicht so aus. Aber ich muss ja sagen, ich schiele schon auf diese Schürze da. Wie spreche ich das richtig aus? Das frage ich mich schon, seit es das gibt. Ist es Georgs oder ist es George?
Na, wir sind hier in Deutschland, also präferiere ich für Georgs.
Super. Was hat es mit dem Georgs auf sich? Ich habe da mal was in der Zeitung gelesen, aber wir haben ja bundesweit Hörer. Deshalb dachte ich, vielleicht gibt es da noch eine Erklärung zu.
Was haben Sie denn gelesen?
Ich habe gelesen, dass da irgendwo unten an der Ruhme was Neues eröffnet worden ist. was wohl irgendwas mit Bier zu tun hat.
Genau. Ja, es ist schon mal erstmal alles richtig erstmal gewesen.
Sehr gut.
Also, Northeim hatte mal ein Bier, das Northeimer Pilz. Und das war tatsächlich eine Bierlaune, dass wir mit mehreren Jungs tatsächlich mal überlegt haben, Mensch, das ist eine schöne Idee. Viele schwärmen von damals, das Bier und eigentlich Northeim als Kreisstadt etc. pp. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen, zu überlegen, ob man tatsächlich nicht wieder ein Northeimer Bier kreiert. Und das war wirklich dann so eine nette Abendidee gewesen. Und dann haben sich mehrere damit mal beschäftigt. Wir haben geguckt, was für Rechte gibt es in Bier hier in der Region. Abgesehen davon natürlich die ganzen Produkte, kriegt man überhaupt die Hefe wieder dazu, weil ganz bestimmte Hefesorten erzeugen ganz bestimmte Sachen. Sie brauchen ein Produkt, ein bestimmtes Hopfen dazu. Das hat ja alles was mit Tradition zu tun. Und manche Hefesorten gibt es gar nicht mehr in der Richtung wie früher, wo man das Bier, was damals ja in Northeim gebraut wurde, hergestellt wird. Also haben wir uns schlau gemacht und schlichtweg haben wir dann gesagt, wir können das alles nochmal machen und haben das dann auch gemacht. Und Georgs heißt das Bier deshalb, weil wir unten am Siechenanger das St. Georg haben. Das ist diese kleine Kapelle, die da unten steht, neben dem Siechenhaus. Und die Vision, die wir haben in unserer Truppe, ist eigentlich dort in dieser St. Georgs Kapelle irgendwann mal eine kleine Brauerei einzurichten, die dann das Georgs produziert. Und deshalb haben wir in weiser Voraussicht das jetzt schon mal Georgs genannt.
Okay, ja cool. Das heißt, das Bier gibt es dann aber noch nicht.
Das Bier gibt es schon. Das wird gut verkauft. Wir hatten vorher den Start auch dazu mit einem wirklich, ich glaube, 1000 Menschen waren da gewesen. Es war irre gewesen, was da los war. Am Siechenanger unten, dann kam Corona dazu, sodass wir im Grunde die Außenevents nicht mehr durchführen könnten. Wir hatten für das ganze Jahr 2020 4 bis 5 Events geplant. Das ging leider dann nicht, logischerweise, wie viel jetzt momentan Corona ja auch hart trifft. Aber es wird produziert, es wird verkauft. Man kann es in Northeim in 3-4 Gaststätten auch erwerben, plus dann auch in manchen Getränkehandel, wie jetzt mache ich Werbung für einen Traube, da kriegen sie das Zeug, sage ich mal, und es wird gut gekauft.
Cool. Und schmeckt das irgendwie besonders? Hat es eine eigene Note?
Also nee, es ist ein nordisches Bier, es ist kein, ist kein klassisches weiches Bier, es ist, hat keinen blumigen Geschmack, sondern es ist mehr ein herbes Bier. Es ist aufgrund des Hallertau, es ist natürlich, des Hallertau-Hopfens ist natürlich auch entsprechend prägt. Die meisten sagen, es ist jetzt, ohne jetzt ketzerisch zu sein, es ist jetzt kein Frauenbier. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt keine Schelte für diesen Begriff, aber den Begriff gibt es ja. Aber es ist ein sehr trinkbares Bier. Mir persönlich schmeckt es, sonst würde ich auch, ich hätte es auch sofort wieder dann nicht gemacht. Mir persönlich schmeckt es sehr gut.
Und wann genau ist die Idee entstanden, das zu machen? Wie lange hat es gedauert, bis es das
Ich glaube, Bier wir gab? Haben 1,5 Jahre gebraucht. Man musste auch ein bisschen die Rechte recherchieren. Man kann nicht einfach irgendwas in Deutschland machen und loslegen und irgendwelche Namen benutzen. Man muss dann schon genau eruieren, was ist da. Hat das schon irgendwer? Gibt es da irgendwelche Anrechte drauf? Und das mussten wir das alles klären. Das hat so zum Schluss fast ein Jahr gedauert eigentlich. Ach, aber wir sind da eine gute Truppe, die alle da, muss man dazu sagen, ehrenamtlich das machen. Wir erzielen mit dem Bier momentan keinen Gewinn. Was wir aus dem Bier herausziehen an Gewinn, investieren wir sofort wieder in Marketing, in Weiterentwicklung des Produktes oder in Neuerwerb. Und irgendwann müssen wir auch mal die Brauerei bauen.
Eben, genau, das ist ja auch noch in Aussicht. Wie viele Leute sind da beteiligt aktuell?
Wir sind derzeit eine Truppe von 5 Jungs.
Okay, ja. Und das war tatsächlich, ihr habt irgendwie ein Bier zusammengezischt und dann gedacht.
So ähnlich kann man es mal sagen. Also, es wäre falsch zu sagen, es ist eine Schnapsidee, weil es war Bier, aber es war tatsächlich eine Bierlaune. Irgendwann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir das mal machen.
Cool. Ja, ich finde das gut. Das war bei mir mit dem Podcast ähnlich, dass ich davon erzählt habe und dann war es so, ja, wir können es ja mal probieren. Und jetzt sitzen wir hier. Aber genau, also vielleicht sonst erstmal einen Themenwechsel. Wie krass sind denn die Kontraste zwischen Berlin und Northeim? So, also ich meine, ich kann es selbst auch ein bisschen beurteilen, aber ich würde das gerne mal aus der MdB-Perspektive hören.
Also in Berlin bin ich ja primär im politischen Umfeld tätig. Ich habe jetzt in Berlin keinen Freundeskreis, mit dem ich abhänge oder sowas. Das kommt in Berlin nicht vor. Wir sind ein sehr nettes Kollegenteam. Ich verstehe mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut. Da geht man auch mal privat los. Aber ich habe jetzt keinen Freundeskreis, wo ich abends sage, treffen wir uns mal zum Kino. Also ob es jetzt glauben oder nicht, war in Berlin noch nie im Kino. Als MdB oder in der Zeit, seit ich MdB. Ich habe auch in meiner Zeit, wo ich dort bin, auch ehrlich gesagt noch keinen Theaterbesuch durchgeführt, weil ich dort nach meiner Ansicht, ich bin dort, um zu arbeiten. Der Tag hat dann schnell mal 13, 14, 15 Stunden. Das ist aber auch für mich nicht schlimm, weil ich muss ja de facto nicht nach Hause gehen, weil ich habe dort eine Wohnung, ich schlafe da, aber ich habe jetzt kein Zuhause, da wartet keiner. Hier in Northeim warten meine Familie, ich habe 2 Kinder, eine Frau, Freunde, Gott sei Dank, und eine Firma, mit der ich mich auch noch so ein bisschen beschäftigen muss, aber sehr, sehr wenig. Und von der Seite kann ich in Berlin arbeiten. Berlin ist funktionieren und deshalb deshalb ist Berlin ein bisschen anders. Hier in Northeim kenne ich viele Menschen sprechen mich persönlich an, ich kenne viele Privathintergründe, auch die auch dann, wo ich versuche als Politiker auch Hilfestellung zu leisten oder schlichtweg einfach auch manchmal als Mensch, das ist ja auch wichtig, Politiker sind ja schlichtweg auch Menschen, haben eine Meinung, machen Fehler, hoffentlich entschuldigen sich dann auch für die Fehler, die sie machen, wie das ja, wie wir es uns alle unseren Kindern beibringen. Und von der Seite ist das schon ein Unterschied, sag ich mal, zwischen hier und dort.
Und wo genau wohnen Sie in Berlin dann?
Ich wohne direkt in Berlin-Mitte, das ist der Vorteil. Ich brauche gefühlt 10 Minuten mit dem Fahrrad ins Büro.
Entspannt. Und wie haben Sie die Wohnung gefunden?
Das verrate ich Ihnen ja nicht.
Nein, aber also irgendwie dann zufällig.
War dann tatsächlich wirklich eine Anzeige dann und ich habe inseriert und dann kam halt irgendwann das und dann habe ich mich da beworben. Mhm. Das ist ja in Berlin schon ein bisschen krass, wenn man da eine Wohnung haben will.
Absolut, ja.
Dass man sich da bewirbt und da hat man da 13, 14 Leute, die da alle um 14 Uhr hinkommen und sich die Wohnung so angucken. Und, ja. Und dann habe ich dann die Wohnung zum Schluss bekommen. Es ist auch keine Wohnung, in die man so jetzt, sage ich mal, mit 2 Leuten, 3 Leuten eins. Eine kleine Wohnung, dient für mich auch nur zum Schlafen und gut ist.
Ja, nee, ich finde das nur immer interessant zu hören, wie das bei MdBs läuft, weil ich habe mit Katja Dörner gesprochen von den Grünen und die wohnt eben in einer Abgeordneten-WG und deshalb finde ich das immer interessant zu hören.
Ja.
Wolfgang Bosbach ist zum Beispiel immer gependelt. Genau. Und dann das ganze Jahr über ist es dann, also wie viele Sitzungswochen gibt es im Bundestag?
Das ist ja abhängig vom Jahr, aber wir haben in der Regel 25, 21 bis 25, so ein bisschen abhängig.
Wie sieht denn dann eine Woche aus in Berlin und wie sieht eine in Northeim aus?
Also in der Regel habe ich den Montag reise ich ja an, manchmal Sonntagabend, meistens aber den Montagvormittag fahre ich dann in der Regel 6.32 Uhr, glaube ich, hier in Northeim los.
Und
dann
über Göttingen?
Genau, dann, wenn alles pünktlich läuft, dann bin ich auch irgendwann dann so um 10, halb 11 da. Dann haben wir eine kurze Teambesprechung, gehen dann so die einzelnen Abteilungen durch, also sprich meine Mitarbeiterin, die für mich die Termine koordiniert, wir gehen erstmal die laufenden Termine durch, welche überhaupt anliegen. Und jeweils in dem Termin finden dann verschiedenste Termine statt und dann grätscht dann meinetwegen der Verantwortliche für das Thema Gesundheit, grätscht rein, sagt so, das ist jetzt ein Termin, das Frau Blenker so, dann haben sie dort einen Termin mit der Firma so und so oder mit einem Kollegen zu dem Thema Gesundheitspolitik, dann grätscht er da rein und wird der Termin durchgesprochen. Wenn es um Bürgeranfragen geht, um andere Probleme, Fördergelder etc. pp., dann wieder ein anderer Kollege sagt, ja, das ist so und so aus Reu. Und dann gehen wir eigentlich so die Woche durch. Und in der Regel dann früh, wie gesagt, die Bürobesprechung. Dann gehe ich einfach erstmal die Post durch. Ich habe verschiedenste Anfragen, verschiedene Sachen, die aus dem Ministerium kommen, aus der Woche davor. Abends dann Landesgruppensitzung. Da treffen wir uns alle mit allen niedersächsischen Bundestagsabgeordneten. Und dann werden die Themen durchgesprochen, die am Bund aktuell sind, aber auch die einzelnen Abgeordneten zum Beispiel in Niedersachsen haben. Da stellt man fest, dass viele Probleme, die wir hier in Niedersachsen, in Northeim haben, auch die anderen Kollegen haben. Und so guckt man dann, welche Lösungen haben die gefahren, wie machen wir das. Dienstag dann die Arbeitsgruppen verschiedenster Kollegen. Nachmittag ist dann die Fraktionssitzung, da treffen wir uns nur mit der CDU und der CSU und dann werden die Sachen durchgesprochen. Mittwoch dann der Ausschuss oder die Ausschüsse plus die einzelnen nochmal die Fachsitzungen, das ist der Mittwoch in der Regel. Donnerstag und Freitag sind dann die Plenarsitzungen. Dort diskutieren wir die verschiedensten Sachen dann im Plenarsaal durch. Diskutieren, streiten, das ist ja manchmal also wirklich unterhaltsam, manchmal auch so peinlich, aber so sieht dann eine Woche aus und in der Regel dann Freitagnachmittag, späten Nachmittag oder abends dann zurück nach Northeim. Wenn ich dann bemühe ich mich dann teilweise Freitagabend noch einen Termin wahrzunehmen, ist manchmal schwierig und dann kommt Samstag als ganz normaler Arbeitstag, wo man sich dann früh mit Firmen, mit Verbänden, mit Rettungsorganisationen trifft und der Montag dann in einer Nichtsitzungswoche beginnt in der Regel auch um 7:30 mit den Kollegen, da hat man dann ein Team hier vor Ort, das ist dann in der Regel hier mein Mitarbeiter, der im Grunde genommen für mich den ganzen Wahlkreis mit betreut, das ist auch sehr wichtig, weil hier muss man sehr, sehr viele Themen im Auge haben, im Gegensatz zu Berlin. Berlin ist sehr fachbezogen, sehr konzentriert auf Gesundheitspolitik und auf Digitales. Hier vor Ort muss der Herr Mennecke als mein Mitarbeiter im Grunde alle Themen irgendwie so ein bisschen auch mit beherrschen. Man muss zumindest annähernd wissen, worüber die reden. Und wenn er es nicht weiß, dann muss er halt nachfragen. Und dann bereitet er mir die Themen hier vor Ort vor und dann sprechen wir die hier durch. Und dann besuchen wir Firmen, wir besuchen Organisationen, wir besuchen Einzelmenschen oder es kommen Einzelmenschen zu uns ins Büro und diskutieren mit uns ihre Probleme, schlagen uns Lösungen vor. Mit Lokalpolitikern wird sich getroffen. Es werden Probleme diskutiert, die die Lokalpolitik betreffen, aber die in den Bund rein tangieren. Abends in der Regel dann auch zu irgendwelchen Vereinen, Verbänden, weil das sind ja Ehrenamtliche, die treffen sich ja meist abends zu ihren Sitzungen, also abends hin. Auch im Wahlkreis hat schnell mal eine Woche oder so ein Tag halt auch 12, 13, 14 Stunden. Das geht so ziemlich fix.
Genau, und dann nebenbei gibt es ja noch das Gesundheitszentrum, was auch ganz gut betreut wird von Ihnen, oder?
Also von mir persönlich eigentlich gar nicht.
Nein,
das geht nicht. Das ist, da habe ich Gott sei Dank sehr, sehr wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Laden wirklich wuppen. Da muss ich mir Gott sei Dank gar keine Sorgen machen. Da komme ich mich mal hin, verbreite Unruhe und dann gehe ich wieder.
Genau, das kann ich aber nur bestätigen. Das sind sehr kompetente Mitarbeiter.
Oh, danke. Das gebe ich gerne mal weiter.
Genau, ja. Ich war da ja auch letztens. War da in guten Händen.
Ja.
Wurde gut betreut.
Man bringt da mal Frühstück vorbei, diskutiert mit dem einen oder anderen das und fragt, wie geht es deinen Kindern, wie geht es eigentlich deiner Mutter? Und dann verschwinde ich in der Regel auch schon wieder, weil das haben die ohne mich sehr gut im Griff.
Den Eindruck hatte ich auch auf jeden Fall. Ich würde noch fragen, die Landesgruppentreffen in Berlin, wo genau finden die statt?
Wir haben im Grunde die einzelnen Länder, Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, wir haben einzelne Häuser in Berlin und dort finden dann die Treffen statt. Und von der Seite sind das so sogenannte Landesvertretungen. Und meist teilen sich dann die Landesvertretungen. Wir haben zwei, wir sind glaube ich mit Baden-Württemberg in einem Haus. Dann wird auf der einen Seite ist dann der Teil des einen Bundeslandes, auf der anderen Seite sind die anderen. Oder man trifft sich mal gemeinsam, aber da haben wir eigene Häuser in Berlin. Mhm. Wo aber auch dann zum Beispiel Besuchergruppen, und die werden aber nicht nur genutzt durch die Bundespolitiker, sondern da treffen sich auch die entsprechenden Landespolitiker. Der Schirmherr bzw. der eigentliche Betreiber dieses Hauses ist nämlich das Land und nicht der Bund.
Das ist quasi eine Botschaft dann, ne?
Genau, das ist so ein bisschen wie die ständige Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin. Und der oberste Herr ist dann entsprechend der Ministerpräsident, in diesem Falle Herr Weil, als oberster Dienstherr des Landes für Niedersachsen. Und das Haus gehört eigentlich zu ihm. Mhm. Und wir als Bundespolitiker, die ja aber dem Land Niedersachsen auch dienen, sind entsprechend dort Gäste.
Und wie lange geht so ein Treffen?
Das kann manchmal sehr lang gehen. Also es ist keine Uhrzeit, wo man sagt, jetzt ist 22 Uhr, da gucken alle auf die Uhr. Das sogenannte Arbeitszeitschutzgesetz, was ja den Arbeitnehmer klassisch in Deutschland davor schützt, dass er sich aufgrund von Arbeitszeit überarbeitet, das gilt für uns gefühlt überhaupt nicht. Mhm. Das geht schon manchmal bis 22, 23, aber auch bis 1 Uhr, 2 Uhr manchmal schon, weil wir haben Themen, die werden auch in aller Härte auch diskutiert. Es ist nicht so, dass wir da mal sitzen und sagen, oh, wie geht's eigentlich dir, sondern da reden wir über ein krasses Thema momentan. Wie gehen wir mit Corona um? Wie ist das in Niedersachsen? Wie wirkt sich das in Niedersachsen aus? Da kommt einer und sagt, ja, bei mir in der Branche so und bei mir so. Und da wird auch mal gestritten, dann immer Maßnahmen. Was schlagen wir als Niedersachsen-Gruppe eigentlich vor? Was wollen wir eigentlich? Und dann geht es doch mal hart zur Sache.
Wie ist da der Ablauf? Also man trifft sich da, gibt es dann kühle Getränke oder wie stellt man sich das vor?
Genau, wir haben dort im Grunde genommen, das ist tatsächlich so, Treffen ist wie, der Tisch ist in U-Form aufgebaut und dann sitzen wir da alle zusammen, der Landesgruppenvorsitzende sitzt vorne, ist in diesem Falle der Dr. Mittelberg, der sitzt da vorne, dann stehen tatsächlich Getränke auf dem Tisch. Es gibt auch irgendwie, wenn was organisiert wird, gibt es auch was zu essen, weil wir kommen in der Regel alle von irgendwo her, haben noch keine Ahnung, dann gibt es ganz normal Abendessen und aber während das Essen wird schon kurz diskutiert und danach geht es in die Tagesordnung rein und wir kriegen immer vorher eine Tagesordnung rumgeschickt, welche Themen aktuell sind, logischerweise auch verschiedenes und dann wird dort gestritten oder Vorschläge erarbeitet und alles mögliche. Wie das in so einer Teamsitzung halt sicherlich auch in anderen Firmen läuft.
Ja, und die Themen werden dann einfach zusammengetragen von allen, die Interessen haben, oder?
Genau, wir können vorher die Themen, die wir in die Agenda haben wollen, können wir schriftlich auch mitteilen, dann haben wir den Landesgruppenvorsitzenden und der hat einen Mitarbeiter, der arbeitet das dann entsprechend vor und dann wird es an alle MDBs rumgeschickt, dass an diesem Abend jenes Thema zum Beispiel besprochen wird. Aber es ist meist nicht nur ein Thema. Wir haben oftmals auch Gäste von außen. Da kommt der Gesundheitsminister, da kommt der Wirtschaftsminister, da kommen aber auch Fachexperten aus der Wirtschaft. Wenn wir ganz bestimmte Themen haben, die laden wir dann ein und dann halten die meisten einen kleinen Impulsvertrag und dann stellen wir Fragen und dann gibt es dann so ein Frage-Antwort-Spiel.
Kann man sich da auch als Gast mal zusetzen oder ist das Top Secret?
Das ist nicht Top Secret, aber Gäste hatten wir bisher nur Leute, die wir auch befragen wollen. Wir haben keine Zuhörer im eigentlichen Sinne.
Aber wäre das theoretisch möglich oder ist das überhaupt nicht bekannt so?
Also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Kann ich aber mal nachfragen. Aber
ich fände das voll interessant, jemanden zuzuhören.
Ich glaube eher nicht. Mit dem Hintergrund, dass wenn wir Praktikanten haben oder entsprechend Gäste haben, die müssen eine gewisse Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ja. Dass, also nach meinem Wissen hatten wir in den letzten 7 Jahren dort nicht einen einzigen Praktikanten dabei. Ich halte es auch für gut so, weil der kann das Ding unterschreiben, aber was draußen passiert, ist eine andere Kiste.
Ach so,
und von der Seite her war nicht immer davor. Und es ist ein Raum, wo wir auch mal untereinander auch sehr hart streiten und wo ja nicht immer alle sagen, oh, CDU-Politik ist toll oder das, was die Kollegen machen, was Frau Merkel macht, ist toll. Sondern da fallen auch mal auch deutliche Worte. Und da streitet man sich auch, wie Menschen sich halt auch mal streiten. So, und da ist, glaube ich, besser, wir kennen uns alle, wir respektieren uns alle und es könnte vielleicht für den einen oder anderen befremdlich sein, wenn man als Politiker dann auf einmal sagt, ja, das war aber unhöflich. Ja, dann ist es mal unhöflich. Dann war man vielleicht in diesem Moment auch mal als beleidigend als Politiker und der andere hat es vielleicht auch so empfunden, aber dann kann man sich auch entschuldigen. Das ist ja in anderen Firmensitzungen, wo es emotionaler geht, auch vielleicht mehr der Fall. Wichtig ist ja nur, dass man mit Respekt miteinander umgeht und wenn der eine mal über die Stränge geschlagen hat, dann ist es nur menschlich, wenn man sagt, du, sorry, so habe ich das jetzt nicht gemeint, aber der Inhalt meiner Worte soll der und der und der sein.
Das heißt, das ist dann quasi der geschützte Raum.
So in dem Dreh würde ich das mal sehen.
Und ich habe auch gehört, dass die Plenardiskussion, Plenarsitzungen, die dann Donnerstag und Freitag stattfinden, dass das ja quasi nur das ist, was die Woche über erarbeitet worden ist.
Genau.
Stimmt das?
Ja, da tauschen wir die Meinungen aus. die wir zu ganz bestimmten Gesetzesvorlagen haben. Und dann werden die Pros und Kontras besprochen. Und das ist tatsächlich das, was vorher in den Arbeitsgruppen oder in den Ausschusssitzungen diskutiert wird, auch fachliche Arbeit wird. Aber wir tauschen in der Plenardiskussion auch Fachthemen aus. Man unterhält es ja zum Beispiel, wenn man Mittwoch den Ausschuss hatte, Mittwochnachmittag meinetwegen nochmal mit ganz bestimmten Fachexperten. Man trifft sich selber auch alleine mit Fachexperten in seinem Büro und dann sagen die ihm, ja, aber das und das, das habt ihr nicht durchdacht. Das findet dann zum Beispiel Einfluss auf die Rede, die ein Bundestagsabgeordneter in dem Plenarsaal hält.
Und wie oft nimmt man jetzt tatsächlich noch was richtig Neues mit aus den Plenardebatten?
Also in der Fachebene wohl eher nein, aber Politik besteht ja nicht nur aus Fachwissen, sondern auch aus ganz, ganz viel natürlich Emotionen oder auch Sichtweisen. Und das ist wie im richtigen Leben, dass man vielleicht manchmal vor lauter Gesetzeslage sagt, ja, sorry, so habe ich das gar nicht gesehen. Und das bereichert auch dann eigentlich in der Meinungsbildung. Also ich gehe da jedes Mal auch durch Argumente von den anderen Kollegen aus anderen Parteien, dass ja, ja, stimmt, das ist eine Sichtweise, die hatte ich bisher nicht, aber ganz gut zu wissen, ja, stimmt, kann auch so sein.
Das heißt, es ist doch eine Bereicherung.
Oh ja, für mich, ja, für mich in jedem Fall.
Okay, und das ist dann nicht nur, dass man da jetzt die Kamera drauf hält.
Nein, das, also mir ist das ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob da jetzt eine Kamera dabei ist oder nicht. Wir wissen, dass so und so viele Millionen Menschen tatsächlich dann diese Plenardiskussion auch verfolgen. Es wird ja auch protokolliert per Video, per Ton und dann auch nochmal logischerweise im Bereich der Stenografie. Aber nein, das ist jetzt nicht so. Also ich persönlich mache mir bei meinen Reden nicht Gedanken, ob da jetzt eine Kamera läuft oder nicht.
Und wie oft halten Sie eine Rede im Bundestag?
Das hängt davon ab, welche Themen gerade aktuell sind. Und meine Themen sind Pflege, Heilmittel, Hilfsmittel, aber auch andere Themen, wo ich zu rede. Das kann manchmal sein, dass ich einmal pro Woche, manchmal zweimal pro Woche oder manchmal in einem Monat auch nur einmal rede. Das ist sehr davon abhängig, welche Themen gerade behandelt werden.
Und aktuell mit der Corona-Lage, wie sieht es da aus?
Da führen wir momentan keine großartigen Plenardiskussionen durch, was natürlich für die Menschen gilt, gilt natürlich auch für Politiker, sind auch schlussendlich nur Menschen und wir haben uns auch an Abstandsregeln zu halten. Auch dort ist, gilt ja dann zum Beispiel, wie können wir uns voreinander schützen, aber da halten wir genauso die Abstände ein, wie alle anderen auch. Und ist natürlich immer sehr unglücklich, wenn dann irgendwelche Fotos von irgendwelchen Ministerien auftauchen, wo die schlichtweg in Partylaune nebeneinander stehen.
Ach, das ist passiert letztens, oder wie?
Nein, aber das gibt ja immer wieder mal Fotos, die im Netz auftauchen, wo Politiker mit, meinetwegen Nicht-Politikern oder auch Politiker mit Politikern einfach zu nah beieinander stehen. Ja. Teilweise sind auch nicht mit Masken. Das ist dann unklug.
Ja, ich erinnere mich an das Lindner-Foto von Borchardt, was ja auch nicht ganz so smart war.
Zum Beispiel.
Genau. Ja, jetzt sind wir schon bei Corona. Wie ist denn die Lage hier vor Ort in Northeim? Was merken die Unternehmen? Was merken die Bürger? Wie sieht's aus?
Also, ich meine, Sie sind ja nun auch Northeimerin. Und wie fühlt man sich denn so als Gast, wenn man nach Northeim reinkommt? Spüren Sie hier Corona?
Ja, schon. Im Gegensatz zu früher? Schon. Also, am Anfang war es total krass. Ich war ja während des Lockdowns quasi hier für 2,5 Monate. Und das Ding war, man hat es beim Einkaufen vor allem gemerkt. So, man kam nicht ohne Wagen zu Lidl, Aldi, was weiß ich. Und ansonsten habe ich aber auch schon gemerkt, dass sich die Leute nicht überall an die Abstände halten, was mich wirklich genervt hat, weil ich dachte, es ist doch im Interesse von uns allen, dass wir uns an Abstände halten, um dieses Virus schnellstmöglich loszuwerden. Mhm. Also das war mein Eindruck, dass die Regeln sehr, sehr scharf irgendwie verurteilt werden, wenn man sich nicht dran hält. Also quasi, nein, sanktioniert nicht, aber man wird halt beobachtet, ob man sich dran hält. Und andersrum hatte ich den Eindruck, es befolgen wir nicht alle.
Also ich finde, Corona macht was mit uns, mit uns Menschen und auch logischerweise dann mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in diesen Betrieben. Und das, was Sie gerade ansprechen, diese Vorsichtigkeit, ist gut, dass wir das Bewusstsein auch haben. Ich glaube, wenn man vor 1,5 Jahren, 2 Jahren, das haben wir bei Menschen, die aus Asien kamen, oftmals belächelt, wenn die Masken hatten, ja, werden sich vielleicht erinnern, dann hat man immer so ein bisschen die belächelt und hat gedacht, was soll das eigentlich? Heute ist es ein völlig normales Stadtbild und vielleicht wird der eine oder andere nach Corona auch trotzdem weiter eine Maske tragen. Wir überlegen ja auch im Bereich von Influenza, also sprich, alles, was ein Grippevirus, also Grippewellen wieder kommt, da muss man überlegen, wie man damit zukünftig umgeht. Also ich sehe schon auch Veränderungen, dass die sozialen Distanzen sind mehr geworden worden. Ja, tatsächlich, wenn man einen Einkaufswagen schiebt, ist das ja schon mal so eine mechanische Hürde. Und gut, dass die Menschen dann trotzdem in entsprechenden Einkaufsläden auch diese Masken tragen. Sie sehen es leider auch in den Auswirkungen auf viele, viele Firmen, die halt wirklich massiv da am Überleben oder kämpfen müssen. Essen gehen ist für viele halt momentan nicht möglich, weil die Abstände teilweise eingehalten werden müssen. Ist auch gut so. Aber eine zu bewirtschaftende Fläche in einem Restaurant muss nun mal mit einer ganz bestimmten Anzahl von Menschen durchschnittlich belegt werden, damit sich das Restaurant rechnet. Mhm. In dem Restaurant arbeiten Köche, Kellner etc. pp. Die müssen alle ein ganz bestimmtes Geld verdienen, das ist auch gut so. Aber es errechnet sich halt nun mal nicht, wenn man nur die Hälfte der Menschen am Umsatz wirtschaftlich beteiligen kann. Ja. Und so, denke ich mal, müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen und auch viele Firmen, viele Bereiche wie Kultur zum Beispiel, ne? Also Kino und Co. Hier in Nordheim, wir haben ein hervorragendes Theater der Nacht. Das hat logischerweise Kopfschmerzen ohne Ende, weil das ist ein Kulturereignis, wo viele momentan sagen, ja, das möchte ich lieber doch nicht. Und da muss natürlich dann geguckt werden, wie wir das auch im Nachhinein am Leben erhalten. Gandersheimer Domfestspiele, also auch ein wirklich Highlight bei uns in der Region, mussten auch gerade heute der Artikel 70 Leute über den Sommer entlassen. Das sind alles unschöne Sachen, das sind Schicksale, da hängen Familien hinter, da hängen Kinder dahinter. Das ist alles nicht wirklich gut und deshalb hoffe ich, dass wir da auch entsprechend irgendwann auch wieder in die Gänge kommen.
Wie sieht es denn zum Beispiel auch mit der Schauburg aus? Also dürfen Kino und Theater jetzt auch hier schon wieder öffnen, ganz normal? Oder wie sieht das aus?
Es wurden ganz schöne Programme erarbeitet, egal ob das jetzt ein großes oder ein kleines Kino ist, nachdem die jetzt auch wieder öffnen dürfen. Es finden ja auch wieder Filmvorführungen statt, von der Seite ja, aber es sind auch viele Menschen, die trotz der Erlaubnis, jetzt wieder gehen zu dürfen, ja trotzdem nicht essen gehen, weil sie sagen, ach, das ist mir doch alles zu heikel. Also dieses Bewusstsein, ich will nicht sagen diese Angst, aber diese Sorge und auch die Besorgnis darum ist bei den Menschen präsent.
Ist das denn begründet oder sollte man dann lieber sagen, wenn man sich dann alle Abstände und so weiter hält, ist es unbegründet, da überbesorgt zu sein?
Ich würde sagen, den Begriff überbesorgt, das muss jeder für sich selber entscheiden, weil zum Schluss, wenn er überbesorgt ist und dann, das ist ja eine emotionale Lage auch des Wohlfühlens, also ich würde niemand sagen, ja, du bist aber übervorsichtig, weil wenn er sich nicht wohlfühlt dabei, dann ist das begründet und jeder wird seinen Standpunkt haben und zum Schluss sind wir Menschen Gott sei Dank auch so, dass jeder mit sich selber da auch sich wohlfühlen muss und für den einen ist das vielleicht Übervorsicht, der andere ist vielleicht latent eher draufgängerisch, wo man dann vielleicht schon sagt, na jetzt, also denk bitte an die Abstände etc., ja, wird schon nichts passieren. Nein, wir wissen, dass mit Covid-19, das ist bitte nicht zu bagatellisieren. Die Abstandsregeln, die Hygienemaßnahmen haben absolut ihren Sinn und ich halte auch sehr, sehr viel davon, dass wir im Grunde genommen dort auch noch sehr bewusst mit umgehen und lieber einen Schritt dort langsamer als einen Schritt zu schnell. Wir haben ja gesehen, was in anderen Ländern auch auf der Welt ja immer noch passiert und von der Seite her bin ich da auch der Politik und den Menschen auch hier auf der Straße sehr dankbar, dass sie alle sehr bewusst damit umgehen.
Befürchten Sie denn auch, dass es aber dennoch eine zweite Welle geben könnte, jetzt vor allem mit den Urlaubsrückkehrern?
Wir sehen es ja in den steigenden Zahlen. Die Urlaubsrückkehrer bringen logischerweise auch die Infektionen mit, aber das wussten wir vorher. Es ist nur eine Frage, wie gehen wir damit um? Ich hoffe, dass wir keine zweite Welle bekommen werden. Nach meiner Meinung wird es auch in dem Sinne keine zweite Welle werden, weil wir sind darauf vorbereitet. Wir wissen jetzt, wie wir damit umzugehen haben. Wir wissen, wie Tests durchzuführen sind. Wir wissen, dass Hygienemaßnahmen entsprechend eingeleitet werden. Viele Menschen machen es freiwillig. Wir werden Spots haben, jawohl. Ich glaube, das wird nicht vermeidbar sein. Aber ich glaube, so eine zweite Welle im Sinne einer Welle, wenn wir diesen Begriff mal nehmen, glaube ich eher nicht.
Aber wird überhaupt genug getestet?
Die Frage ist, was muss man testen? Also wir haben ja ganz viele Regionen, wir haben es ja auch gesehen, was hier gerade mit den südeuropäischen Ländern da passiert. Beziehungsweise natürlich müssen wir die Testmöglichkeiten, müssen wir so viele wie möglich vorhalten, damit wir testen können. Wenn man keine Testergebnisse hat, kann man es auch nicht beurteilen. Deshalb bin ich da ein recht physikalisch denkender Mensch. Ich möchte gern wissen, was los ist. Ja. Wenn es dann nein ist, dann bin ich beruhigt. Aber ich glaube eher, ich möchte nicht mit der Angst leben, nicht getestet zu haben, so nach dem Motto, ja, ich habe nicht getestet, da wird schon nichts sein. Also ich möchte lieber wissen, was los ist. Deshalb ja, so viel testen wie möglich.
Ja, das war ja die Trump-Logik. Wenn wir nicht testen, haben wir keine Fälle.
Ja, das ist eine witzige Logistik da.
Richtig, die funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Wie beugt man denn aber so einem Hotspot vor? Hat man da irgendwelche Möglichkeiten?
Ja, wir wissen ja schon, wo die Leute dann herkommen und wir müssen natürlich viel, und da bin ich den Leuten auch sehr dankbar, die wissen, wo sie herkommen und dann halte ich diese selbstverpflichtende Quarantäne, die jetzt momentan auch wirklich dann dokumentiert wird, sagen, jawohl, man kommt aus einer Region. Im Ernstfall kann man sich testen lassen. Im zweiten Ernstfall kann man sagen, ich bleibe 14 Tage mal so ein bisschen isoliert und werde ja feststellen, ob irgendwelche Symptome auftreten. Wenn die Symptome auftreten, dann gibt es genug Telefonnummern, wo man sich dann hinwenden kann, wo man dann entsprechend auch getestet wird, beziehungsweise Besuch zu Hause bekommt, sodass man halt wirklich nicht in die Gefahr rennt, andere anzustecken. Und ich glaube, die Menschen in Deutschland gehen schon mit dem Problem sehr, sehr vernünftig um.
Ja, das hoffe ich, nur ich kriege halt trotzdem irgendwie in Berlin der S-Bahn mit, die Leute tragen keine Maske und so. Ja, zum Beispiel bei diesen sogenannten Maskenmuffeln. Was kann man denn da machen, um an deren Vernunft zu appellieren? Ganz einfach. Gibt es da irgendeinen Trick oder einen Tipp?
Menschen sind Menschen. Das ständig heißt, steht in der Zeitung, Rauchen ist schädlich, trotzdem rauchen Menschen. Maske tragen, beugt vor, trotzdem tragen manche Menschen keine Masken. Für mich auch unverständlich, aber ich glaube, sie werden dort nicht jeden abholen können. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir das jetzt mit Polizeigewalt irgendwo auf der Straße durchdrücken müssen.
Gewalt ist ja nie die Lösung.
Richtig. Aber gucken sich andere Länder an, wo tatsächlich eine sogenannte Corona-Polizei durch die Stadt rennt. Okay. Da finden Sie genug Interviews und Videos im Netz, wie da teilweise umgegangen wird.
Ja gut, also ich muss sagen, ich war jetzt letzte Woche im Urlaub in Dänemark und da gab es noch keine Maskenpflicht. Da haben sich aber sowieso alle Leute an Abstände gehalten. Das Land ist auch viel weitläufiger. Aber das war dann tatsächlich schon ernüchternd, als wir dann nach Deutschland kamen, dann der ersten Raststätte erleben mussten, dass sich die Leute eben mit ihrer Maske zu sicher gefühlt haben. Dann standen sie wieder dicht an dicht, wo man auch dachte, naja, es sollte schon doppelt sicher sein. Mit Abstand und Maske. Und wie ist die AHA-Formel? Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaske.
Ja.
Genau.
Mund-Nase-Bedeckung heißt es ja offiziell.
Ja, genau. Also mit diesem Zusammenspiel und nicht eben nur mit Maske oder so. Und das fand ich echt ernüchternd zu sehen, dass das in Deutschland nicht so klappt wie jetzt zum Beispiel in Dänemark. Und ja, aber ich glaube, da haben sie recht und Menschen sind Menschen, da kann man nicht viel machen.
Urlaubsregionen sind auch nochmal was anderes. Wenn sie Urlaub machen in Dänemark, also, dann ist das ein Land mit einer gewissen Prozentzahl von Menschen verteilt auf den Quadratmeter, ganz anders als Deutschland.
Ja, richtig.
Und wenn sie nach Deutschland rankommen und sie kommen auf eine Raststätte, dann haben sie natürlich auf einer Raststätte eine hohe Konzentration von Menschen.
Ja.
Wenn sie aus einer klassischen Feriendorfsiedlung in Dänemark kommen, dann haben sie auf 1400 Quadratmeter ein Haus mit statistisch gesehen 4 Menschen.
Ja, wir waren tatsächlich sogar auf einem Dorf und da waren noch weniger, also alles sehr entspannt.
Kann man vielleicht nicht miteinander ganz vergleichen, denn wenn sie jetzt hier nach Dorste fahren oder auf einen Ferienort in kleinen, weiß nicht wo, dann werden sie auch nur 4 Menschen treffen, da haut das dann alles wieder hin.
Das stimmt, okay. Naja, dann liegt es vielleicht doch nicht nur an der Bevölkerung.
Haben Sie eine Großstadt in Dänemark besucht?
So gesehen ja.
Was in Dänemark eine Großstadt ist?
Richtig, das war dann auch nicht größer als Göttingen.
Okay.
Genau, aber ja, also es war bei weitem nicht so voll wie jetzt als Vergleich Göttingen. Aber ich wollte noch fragen, was sind denn Ihre Lieblingsorte jetzt hier in Northeim und vielleicht auch in Berlin, sofern Sie da die Zeit hatten, sich mal umzuschauen?
Also ich bin sehr gerne, weil ich einfach für meine Freizeit einfach gerne mal laufen gehe. Ich laufe gerne durch den Tierpark und gehe da auch einfach nur mal spazieren. Wenn man ein bisschen meinen Kopf voll hat, dann höre ich ein bisschen Musik nebenbei und dann gehe ich da im Tierpark spazieren.
Mhm.
Hier im Landkreis Northeim fahre gerne Fahrrad, dann schnappe ich mir das Fahrrad und dann geht es auch manchmal Richtung Katlenburg raus oder hinten über den Solling, also Moringen, und dann da in die Richtung raus. Also wir haben hier viele schöne Plätze. Ich komme aus einer Großstadt, habe jahrelang in Großstädten gelebt, genieße richtig hier auch diese Kleinstadt-Idylle. Ich finde es nur manchmal schade, das sage ich auch immer ganz offen, dass manche, die hier wohnen, eigentlich doch eher immer das Negative herauskehren und sagen, hier ist nichts los. Dabei ist ja eigentlich sehr viel los. Man muss nur gucken und die persönliche Bindung ist ja doch für mich sehr hoch und ich genieße das einfach hier auch mal durch die Gegend zu dauern.
Ja, was ist denn hier so los? Weil ich muss sagen, mich hat es ja dann auch in die Großstadt gezogen und ich bin dann immer so, ach, in Northeim passiert ja nichts und das ist schon ein bisschen langweilig und ja, so, was sind denn so Pro-Argumente, warum ich vielleicht doch häufiger mal nach Northeim kommen sollte?
Wie oft waren Sie denn in Berlin bis jetzt im Theater?
Naja, sehr häufig, weil ich das ja studiere. Also in meinen guten Zeiten war ich in der Woche 3-mal abends im Theater.
Also hier im Landkreis Northeim zum Beispiel haben wir ein sehr gutes Angebot, zum Beispiel Kulturtheater der Nacht, das ist immer schön. Wir haben in einer Brauerei, also im Alten Turm da oder 2.0, da finden immer wieder Sachen statt. Wir haben verschiedene kleinere Sachen, logischerweise, die auf Privatinitiativen erfolgen, wo dann zum Beispiel die Stillen Hunde, weiß ich, ob Sie die kennen, die treten dann hier auf.
Ach, das ist das Theater?
Genau.
Ja, ne? Kenne ich, aber...
Dann haben wir eine gute Initiative in der Stadthalle, die doch immer wieder mal mit ganz schönen Events aufwarten kann. Von der Seite glaube ich schon. Wir haben ein Stadtbad, was durch einen Verein, Privatverein betrieben wird, was funktioniert nach meiner Meinung. Wir haben sehr viele Sportvereine, die sich wirklich gut um ihre Kindermannschaften kümmern und auch dort im Erwachsenenbereich. Wir haben Rettungsorganisationen, die hervorragende Kinderarbeit machen. Die gab es Jugendfeuerwehr, THW-Jugend oder das ist die Rettungsschwimmer, die draußen am Kies, die da ihre wertvolle Arbeit leisten. Ich glaube, man muss einfach nur mal davon sich verabschieden, dass der nicht Halligalli um einen drumherum sein muss. Denn das, wenn ich Freunde oder Mitarbeiter in Berlin frage, wie oft warst du denn im Theater oder was hast du denn in Berlin? Die sagen, ja, statistisch gesehen war ich die letzten 2 Jahre irgendwie auch nicht im Theater.
Ah, okay.
Das ist ja, jetzt studieren Sie das. Mal sehen, wie das nachher ist, wenn Sie dann Familie haben. Dann werden Sie vielleicht auch sagen, naja, für mich ist wichtig, dass der Schulweg sicher ist für mein Kind. Dass ein Sportverein vor Ort ist, zu dem mein Kind vielleicht auch mit 10, 12, 13 abends um 20 Uhr mit dem Fahrrad fahren kann. Und ich dann auch sicher sein kann, dass es wieder zurückkommt.
Ja.
Sicherlich so eine Kleinstadt wie Northeim hat seine Nachteile. Aber es birgt auch eine gewisse familiäre Nähe, dass man, wenn man jemanden um Hilfe bittet, auch vielleicht Hilfe bekommt. Wie gesagt, ich habe jahrelang in Großstädten gelebt, ich habe auch in Hochhäusern gelebt. Da weiß man nicht manchmal, wer so 45 Grad unter einem da wohnt.
Das stimmt.
Und wer dann am nächsten Morgen die Ventile aus dem Fahrrad geklaut hat.
Mhm. Nee, ich glaube, so, ja, sicherer fühlt man sich hier schon. Also ich glaube jetzt, gut, also wenn ich von hier nach Hause gehen würde, müsste ich über den Rücken, da passiert ja auch hin und wieder mal
Ah, spannend und
was. Genau, also so eine kleine Messerstecherei oder so kommt hier alles auch vor. Aber ja, da fühlt man sich halt schon sicherer, als wenn man irgendwie allein durch Kreuzberg tigert oder sowas. Das stimmt, da muss ich recht geben. Nur irgendwie, es war dann schon so, also ich hatte vorhin kurz meinen Lebenslauf ein bisschen runter, gebetet, wie auch immer man das jetzt richtig konjugiert. Auf jeden Fall habe ich dann immer auf Events gewartet, wenn ich hier war. Dann habe ich geguckt, was läuft in der Stadthalle und dann bin ich auch gefühlt zu allem hingegangen. Aber musste feststellen, das ist erstaunlich selten. So, und ansonsten, wenn man jetzt nicht irgendwie im Ehrenamt aktiv ist, dann wird es schon schwierig. Und das war ich sogar. Also hier in Nordheim war ich immer im Kinderzirkus und...
Philibus.
Genau.
Ja, kenne ich auch.
Ja, ist eine coole Sache, ja, macht auch wirklich Spaß und da helfe ich hin und wieder immer noch und gehe vorbei, das ist ganz witzig. Genau, aber dann habe ich das gemacht und das war es dann auch so, was man machen konnte. Also ich meine, hier musste man ja quasi in einen Verein, um irgendwas mitzukriegen. Das ist dann wieder schön, aber ja, also ich weiß nicht, ich mag das halt auch, wenn man so Abwechslung hat in Berlin, man da ja sich aus dem Angebot da alles raussuchen kann und entscheiden kann, in welches Theater man geht. Und hier müsste man ja zum Beispiel warten, so wann in der Woche gibt es wieder eine Vorstellung. Deshalb, ja. Aber ich meine, es hat alles
Vor- und Nachteile. Aber das ist auch gut so. Das ist das Privileg der Jugend. Also wenn sie später Familie haben, 12 Stunden gearbeitet haben, dann sagen sie einfach mal, komm,
das glaube ich auch.
Schatz, gehen wir mal eine Runde spazieren.
Wahrscheinlich schon.
Das ist viel
schon.
Wertvoller manchmal, als dann abends nochmal was zu konsumieren und nochmal.
Ja.
Aber alles hat seine Zeit und das ist auch gut so. Also ich kenne viele junge Menschen, die sagen, ja, das ist ganz gut. Also ich habe meine Studienzeit und in einer Großstadt auch genossen mit Party hier und Disco dann abends und dann um 3 erst nach Hause. Aber es gibt auch Zeiten, wo man sagt, lass mal gut sein.
Ja, ich denke auch. Wahrscheinlich hat halt echt einfach alles seine Zeit und irgendwann ist man dann auch für Ruhe wirklich dankbar.
Ja, und wie gesagt, statistisch gesehen geht ein Berliner auch nicht häufiger ins Theater als wir.
Ja, das stimmt. Mhm. Ich meine, also das hängt dann ja wahrscheinlich echt so an seinem Status. So, wenn es ein Student ist, der nichts Besseres zu tun hat, schafft er es vielleicht häufiger als ein Familienvater oder so.
Ja, ein Student soll doch studieren, oder?
Welcher Student in Berlin studiert wirklich? Will ich mal in den Raum werfen, denn ich kenne da einige, die das Gegenteil gut beweisen. Ich wollte noch fragen, wie viele Mitarbeiter gibt es hier im Büro und wie viele sind es in Berlin?
In Berlin sind wir 3 Mitarbeiter und hier im Landkreis, in meinem Wahlkreis sind es 1,5.
1,5, das heißt?
Eine Vollzeitkraft und eine Teilzeitkraft.
Ah ja, okay. Das funktioniert dann so alles ganz gut?
Das funktioniert gut. Ich bin wirklich mit meinem Team sehr zufrieden, weil die sind selbstständig, die arbeiten die Probleme selbstständig vor, bereiten das wirklich gut vor. Wir schaffen auch zusammen Lösungen. Es ist nicht so, dass jetzt das Team nur das vorbereitet und dann komme ich und mache eine Lösung. Gar nicht. Wir diskutieren die Lösungen. Es ist ja auch viel spannender, dann auch in einem guten Büro miteinander die Lösung zu diskutieren und auch zu erfahren, wie denkst du da eigentlich drüber? Oder wie denken Sie darüber? Ich meine, eine Mitarbeiterin in Berlin, die die Termine macht, ist 62 Jahre alt. Eine Frau mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und da ist einfach gut, mal zu hören, was die dazu sagt.
Ja.
Also wenn ich mir manche Sachen überlege, die ich im Bereich Pflege, Gesundheit mache, dann diskutiert man ja mit den Mitarbeitern auch manchmal auch Sachen und sage ich, wenn man es so und so macht, was halten Sie davon?
Mhm.
Das ist wichtig.
Ich glaube, Politik ist auch wirklich viel Teamarbeit, oder?
Ja, die meisten Menschen haben ja die komplexeste Lösung im Kopf, sondern das entsteht logischerweise auch Gott sei Dank in Diskussionen mit anderen Menschen.
Ich meine, Dialog ist eigentlich auch immer die Lösung.
Ja, heißt streiten und nach einer sinnvollen Lösung suchen.
Genau.
Ja. Streit ist ja nicht negativ.
Nee, eben. Kann ja auch durchaus gewinnbringend sein.
Mhm.
Wir bräuchten auf jeden Fall für diese Folge noch einen Titel. Haben Sie da eine Idee?
Jetzt überfordern Sie mich.
das war nicht meine Intention.
Vielleicht mal ein Blick hinter die politischen Kulissen der ländlichen Region?
Das
oder
klingt
eines Bundestagsabgeordneten aus der ländlichen Region?
Ja,
ne?
Das klingt doch ganz vernünftig.
Aber was sind schon Titel und Überschriften?
Eben.
Es kommt auf Inhalte an.
Richtig. Und ich hoffe, dass wir die einigermaßen sinnvoll gefüllt haben. Aber ich würde Ihnen sonst nochmal die Möglichkeit geben, alles vorzutragen, was Sie noch vortragen möchten.
Okay, wann haben Sie den nächsten Termin? Nein, alles gut.
Ich habe gar keinen. Ich habe Zeit.
Was haben Sie denn vor, wenn Sie in Berlin fertig sind und hier wieder herkommen und sagen, hier, ich habe jetzt in Berlin das und das studiert, habe die und die Ideen und bringe die jetzt in meine ländliche Region ein, weil ja mein soziales Umfeld vielleicht ja hier sogar noch funktioniert.
Ich würde gern mehr Kultur hierher bringen, also noch mehr. Ich meine, wir haben tatsächlich Theater und Kino und so und das ist schon ganz cool, aber irgendwie da noch mehr. Und ich persönlich möchte halt gerne, so wie jetzt, doofe Fragen stellen und vielleicht
waren
dann
keine
auch
doofen Fragen.
danke, dann auch mal die ein oder andere bewegende, wodurch man was anstoßen kann. Also ich würde gerne Richtung Journalismus nach meinem Studium gehen, aber sehe mich da, glaube ich, fast eher in Berlin oder sonst irgendwo unterwegs und weniger in Nordheim. Aber wenn es jetzt Nordheim sein müsste, dann würde ich dafür sorgen, dass es mehr Kultur und so weiter gibt und besseres Internet und eine bessere Infrastruktur, was Busverbindungen und so weiter angeht. Weil wenn man jetzt vom Corvi kommt, das ist das örtliche Gymnasium, werden, wie gesagt, auch wieder nicht alle Hörer kennen, dann fährt ja der Bus nur alle 20 Minuten, wenn überhaupt. Und ja, dass man einfach auch hier in der ländlichen Region besser von A nach B kommt oder halt besser digital vernetzt ist. Das sind tatsächlich so ein paar Themen, die mich immer wieder wurmen. Ich hatte vorhin Uni und ich bin die ganze Zeit aus dem Internet geflogen. Und das liegt tatsächlich so hier in der Verbindung und das nervt mich dann immer.
Das ist ja einer der Aspekte, die mir auch am Herzen liegen, ist ja die Gleichstellung und die Gleichwertigkeit von ländlicher Region und Stadt.
Genau.
Wir können junge Menschen wie Sie nur begeistern. Sagen wir, jetzt studieren Sie etwas, vielleicht machen Sie sich als Unternehmerin selbstständig. Mhm. Gerade hier in der ländlichen Region wollen wir vielleicht Kultur, Theater aufbauen, gründen vielleicht ein Ensemble. Mhm. Dann brauchen Sie diese Grundlagen für betriebswirtschaftliches Arbeiten, logischerweise das Internet, das sind auch ein gutes Hotel zum Beispiel. Wenn Sie Gäste einladen, dann möchten Sie die adäquat unterbringen. Mhm. Natürlich auch möchten Sie Publikum haben. Wenn das Publikum hier aus der ländlichen Region abends hier nicht herkommt, dann werden die nicht kommen. Also sprich der Bus, der die Gäste bringt, auch danach wieder nach Hause fährt, weil Sie vielleicht sagen, okay, Sie gründen zu Ihrem Ensemble, haben Sie noch eine gut gehende Gastronomie. Das heißt, Sie haben dann eine entsprechende Einrichtung, wo man vielleicht ein oder andere alkoholische Getränk konsumieren will.
Im besten Fall Georgs.
Genau. Im besten Fall Georgs, ich habe da eine Idee, ich komme dann in 5 Jahren auf Sie drauf zurück. Mhm. So, dann können wir da was zusammen machen. Aber das sind ja Aspekte, die tatsächlich das Leben in der Ländlerregion wertvoll machen. Dann stimmt ja Ihr Argument auch nicht mehr, hier ist ja nichts los. Und daran arbeite ich.
Genau, okay. Das heißt, ich kann mich dann an Sie wenden, wenn ich merke, hier ist nichts los und sagen, machen Sie doch mal mehr.
Nee.
Nicht?
Machen Sie mit mir.
Okay. Gut.
Wir treffen also 2024, 2025 und da haben Sie folgende Ideen und dann helfe ich Ihnen dabei.
Das klingt doch nach einem Deal.
Gut,
okay.
Top, die Wette steht.
Machen wir so. Ja, ich wollte auch noch fragen, was gibt es denn bei Ihnen auf die Ohren, wenn Sie laufen gehen? Sie haben gesagt, dann hören Sie mal Musik. Hören Sie nur Musik oder hören Sie auch Podcasts?
Ich höre immer wieder mal gerne Podcasts.
Ach, cool.
Aber beim Laufen ja, beim Autofahren nein. Mhm. Das hat auch so einen klaren Grund, weil ich beim Autofahren schlichtweg mich dadurch ablenken lasse. Ich habe das selber 2-3 Mal erfahren, dann habe ich die Dinger gehört, auch Hörbücher und so weiter. Ich war schlichtweg zu sehr abgelenkt. Mhm. Und beim Laufen höre ich mir immer wieder mal auch Sachen an. Da gibt es ja verschiedene Podcasts im Bereich auch der Politik. Das finde ich immer ganz interessant. Verschiedene Kollegen machen das ja auch im witzigen Dialog. Mhm. Der Gysi hatte ja immer seine Kommentare zum Beispiel. Das sind Sachen, da höre ich gern zu. Ja. Und von der Seite doch immer wieder mal. Okay. Musik ambivalent von wirklich was gerade Aktuelles bin. Dazu, ob ich mal gerne mal Klassik höre. Mhm. Also das wiederum höre ich gerne während des Autofahrens, weil es entspannt mich. Ich merke es auch an meinem Fahrstil.
Ah ja, wird man dann auch langsamer?
Man wird früher.
Naja, ist ja nicht unbedingt schlecht. Okay, ja gut, dann würde ich sonst für meinen Teil sagen, wir hätten es geschafft, wenn Sie nicht noch was haben.
Nö, alles Gute für Sie, unsere Wette steht, im 4 sehen wir uns ja wieder.
Genau, das machen wir und dann sage ich in diesem Sinne, over and out.